Okay, erstens, ich bin keine Prinzessin. Ich bin die Tochter des Chiefs.
Alles dasselbe.
Nein.
Du trägst ein Kleid, singst viel und sprichst mit Tieren. Ganz klar, Prinzessin.
Den Vorwurf, dass sie mit Tieren spricht, den kann man wohl nicht so leicht abwehren. Heute machen wir unseren Podcast über Vaiana, einen Disney-Animationsfilm von 2016. Heute spreche ich mit Ursula. Ich bin Hanna und ich wünsche euch viel Spaß bei unserem Podcast. Herzlich willkommen, Ursula, zu der heutigen Podcast-Episode. Uns ist wichtig, davor darauf hinzuweisen, dass wir beide keine People of Color sind, dass wir uns aber für ein Thema in Disney-Filmen entschieden haben, in dem eben eine weibliche Heldin drin vorkommt, die of Color ist. Und sind uns dessen bewusst, dass wir da nicht alles im Blick haben können, auch insbesondere nicht aus der Gesellschaft stammen, aus der eben diese Disney-Film seine Geschichte quasi zusammengebastelt hat. Wir versuchen trotzdem heute unser Bestes zu geben. Wir haben aber auch Gründe, warum wir euch das vorstellen wollen. Und dann würde ich Ursula bitten, dazu jetzt noch mal kurz was zu sagen.
Genau, also auf den Film Vaiana bin ich eigentlich durch meine Tochter gestoßen. Ich bin Mutter zweier schwarzer Kinder, 6 Jahre und 3 Jahre alt. Und meine Tochter war ganz begeistert von dem Film Vaiana. Wir haben den dann auch zusammen angesehen. Und also ich glaube, dass meine Tochter diesen Film auch so gut findet, weil es eben in diesem Film eine nicht weiße Heldin gibt. Und sie hat es mir nicht so direkt gesagt, aber ich hatte schon das Gefühl, dass sie sich dann mit Vaiana eher identifizieren kann, als jetzt zum Beispiel mit solchen typischen Disney-Heldinnen, typischen weißen Disney-Heldinnen mit blonden, langen Haaren zum Beispiel. Genau.
Okay, super. Dankeschön. Dann fangen wir jetzt an, direkt mit den Fragen, die wir zu dem Film entwickelt haben. Und zwar fangen wir vielleicht bei dem Thema an mit 6-jährige Tochter, sucht sich natürlich eine Identifikationsfigur. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist Ursula mit der Repräsentation der weiblichen Heldin hier auch ganz zufrieden. Dann erzähl uns doch nochmal vielleicht kurz was über Vaiana und dann, warum du findest, dass sie eine gute Identifikationsfigur für deine Tochter ist.
Genau, also ich denke, dass Vaiana eben für alle kleinen Mädchen eine ganz gute Identifikationsfigur ist, eben weil sie keine so typische Disney-Prinzessin ist, wie jetzt zum Beispiel Ariel, Die Schöne und das Biest, also Belle von Die Schöne und das Biest. Sie ist ein mutiges, kleines Mädchen, abenteuerlustig, stellt sich allen möglichen Situationen, segelt allein aufs Meer hinaus, um ihre Insel, ihr Dorf zu retten. Und auch schon vom Körperbau her, von wie sie dargestellt wird, ist sie eben keine so typische Prinzessin. Also sie hat keine Westentaille, die Kleidung ist jetzt nicht so schick, so typisch damenhaft. Sie ist muskulös dargestellt, eben nicht so ein typisch stereotyper weiblicher Körperbau. Es ist jetzt eben auch so von der Handlung, dass sie eben nicht auf der Suche nach ihrem Traumprinzen ist. Es geht darum, dass sie wirklich Abenteuer bestehen muss und es geht nicht darum, dass sie am Ende dann ihren Traummann heiratet, sondern sie rettet ihre Insel.
Was ich sehr beeindruckend fand, war, wie sie aus dieser Höhle sich selbst befreit hat. Also sie ist auf diese große Statue hochgekrabbelt, hat dann mit ihrer Körperkraft die Statue umgeworfen und ist dann durch diese Öffnung, hat sie sich so hochgestemmt. Also das war toll. Das hat ja auch so ein Zeigen von körperlicher Kraft, die sie in dem Moment auch gesagt hat. Und ich fand es auch total schön zu sehen, wie sie so sportlich klettert.
Genau, also sie wird sehr sportlich dargestellt, sehr muskulös. Aber sie kann auch Aufgaben lösen, ohne ihren Körper einzusetzen oder also der Wille ist vielleicht noch stärker bei ihr auch als die Körperkraft oder der Wille regt auch dazu an, sie stark zu machen, auch körperlich.
Und sie lernt ja auch, ein Schiff zu navigieren. Das finde ich auch toll.
Genau, ja.
So, dann frage ich dich trotzdem nochmal, warum meinst du, dass es gut ist für junge Mädchen, die vielleicht eben nicht weiß sind, die in einer weißen Mehrheitsgesellschaft groß werden und dann eben eine POC-Heldin in einem Film erleben dürfen?
Ja, es ist eben ganz wichtig, auch Identifikationsfiguren zu haben. Ja, also es gibt viel zu wenige Identifikationsfiguren hier in unserer Gesellschaft für nicht weiße Kinder. Also die meisten Heldinnen und Helden in den Kinderbüchern, in den Kinderfilmen sind weiß. Genau, deshalb finde ich es extrem wichtig, dass auch nicht weiße Vorbilder für die Kinder da sind.
Was es gibt irgendwie bei den Disney-Filmen so eine Übersetzung von Märchen in weiße Kontexte. Ne? Also man hat Märchen aus Europa und dann sind die Filme dann meistens auch besetzt oder gezeichnet mit weißen Heldinnen, was gar nicht unbedingt so sein muss. Ich fand das interessant, dass es da eine gewisse Diskussion gibt, dass zum Beispiel Kinder waren, nein, ich habe jetzt gesagt, da sind Kinder. Willst du kurz, komm, hallo. Hallo, Liran. Okay, und dann haben wir, wir haben Disney-Filme, die sich da jetzt so ein bisschen öffnen. Zum Beispiel die Neuverfilmung von Die Schöne und das Biest hatte dann tatsächlich einige POC und schwarze Menschen dann mit in das Schauspielcast aufgenommen, weil das ja gar kein Problem ist, weil wir uns daran erinnern müssen, dass es eben Fantasiefilme sind. Ne? Und da tut sich aber langsam ja zum Glück trotzdem was, dass es ein paar Heldinnen gibt, die damit brechen können. So, aber was wir jetzt haben in dem Film, dass eine Kultur dargestellt wird, die existiert, beziehungsweise in der Form, wie sie in dem Film dargestellt wird, in der Vergangenheit existiert haben soll. Möchtest du dazu noch dich jetzt bitte äußern, was du zu dieser polynesischen Kultur, die dort dargestellt wird, herausgefunden hast und vielleicht noch mal kurz anfangen, dass wir uns ungefähr vorstellen können, wo diese Inseln, auf denen Vaianaa ihre Abenteuer erlebt, sich befinden.
Genau, ich möchte von vornherein auch klarstellen, dass ich eine Expertin für Polynesien bin. Ich habe mich jetzt, als ich mich mit dem Film auseinandergesetzt habe, auch ein bisschen eingelesen. Genau, ich bin eigentlich Afrikanistin und also ich denke, dass es halt Parallelen auch gibt, da auch Polynesien auch eine koloniale Vergangenheit hat. Eben dort auch oft in dieser Hinsicht auch Stereotype transportiert werden, wie das also hier in Deutschland mit Afrika auch oft der Fall ist. Ja, also Polynesien ist eben ja eine Inselgruppe, wenn man das so sagen kann, Südpazifik, also ein ziemlich weites Terrain an verschiedenen Inseln, die sich dort befinden im Südpazifik. Man könnte so grob sagen, im Süden ist Neuseeland und im Norden ist Hawaii. Und dazwischen sind halt verschiedene Inseln, wie zum Beispiel auch Tahiti, Samoa, Fiji. Genau, und so wie ich das jetzt verstehe, gibt es dort eben auch sehr, sehr unterschiedliche Kulturen und auch Sprachen. Also es ist ein sehr weites Areal. Genau, und es lässt sich auch nicht generalisieren. Also es gibt jetzt nicht die polynesische Kultur und auch nicht die polynesische Sprache. Es leben sehr unterschiedliche Menschen, Gesellschaften dort. Genau. Und in dem Film ist es eben auch so, dass es eben diese Nebenfigur oder Maui gibt, diesen Halbgott und den Mythos um diesen Halbgott gibt es wirklich auf verschiedenen polynesischen Inseln oder in verschiedenen polynesischen Kulturen und auch da gibt es ganz verschiedene Mythen um diesen Gott und Disney hat eben ja diese verschiedenen Mythen irgendwie zusammengefasst und so einen eigenen Mythos daraus kreiert, was auch schon so eine Generalisierung darstellt.
Du hast aber gesagt, dass Disney sich große Mühe gegeben hat, trotzdem da etwas rauszufinden und hat auch Wissenschaftlerinnen hinzugezogen. Möchtest du dazu nochmal was sagen?
Ja, richtig. Also der Film ist ja tatsächlich von den beiden Regisseuren Ron Clements und John Masker, also die auch zum Beispiel Ariel und Aladdin produziert haben. Und sie haben sich da wirklich bemüht, also das war schon ihre Intention, einen politisch korrekten Film zu produzieren. Sie haben wirklich im Vorfeld dieses Films große Recherchearbeit durchgeführt. Also sie haben ein Team zusammengestellt aus verschiedenen WissenschaftlerInnen, also unterschiedlicher Disziplinen, GeschichtswissenschaftlerInnen, Ozeanologen, Linguisten, Anthropologen, genau. Und auch, sie haben auch mit Einheimischen unterschiedlicher polynesischer Inseln gesprochen, um wirklich so authentisch wie möglich, wenn man sagen kann, mal diese Kultur, eigentlich diese Kulturen, aber sie wollten irgendwie, ja, schon so authentisch wie möglich die polynesischen Kulturen darstellen. Also zum Beispiel haben sie sich bemüht, die Kleidung wirklich historisch korrekt darzustellen, die Nahrung, die die Menschen in dem Film verzehren, die Tätowierungen dieses Halbgottes Maui, genau all das wollten sie so authentisch wie möglich rüberbringen. Und das ist ja auch so, dass der Film eigentlich nicht in der Gegenwart spielt, sondern vor 2000 Jahren. Also deshalb haben sie auch HistorikerInnen zu Rat gezogen, um sich da zu informieren. Und sie haben auch eine Recherchereise gemacht. Also sie waren, glaube ich, vor allem auf Tahiti, aber auch auf anderen Inseln, um sich da wirklich ein Bild zu machen, genau, wie die Landschaft dort ist und wie die Menschen dort leben und gelebt haben.
Dennoch gibt es gewisse Probleme, die genau so ein generalisierender Blick auf die Inseln mit sich bringt. Das Stichwort, was da fallen kann, ist Disneyfizierung. Kannst du dazu noch mal was sagen?
Genau, also es gab einen tahitianischen Ethnologen, der genau das kritisiert hat, dass es sich durch auch diese Generalisierung und die Aneignung dieser Mythen durch Disney oder auch dieser Kulturen durch Disney, sozusagen, dass es sich um einen kolonialen Akt handelt. Also es geht vor allem um wirklich diese Aneignung, er sieht das schon als kulturelle Ausbeutung.
Also es gibt ja die Debatte um Cultural Appropriation, also um kulturelle Aneignung, die zum Beispiel dann eine Rolle spielt, wenn man auf einem Festival sich jetzt Federboas anziehen würde, weil man denkt, das passt zum Festival und nicht darüber nachdenkt, bewusst denkt, man repräsentiert damit indigene nordamerikanische Kulturen und letztendlich aber dafür Geld ausgibt, seltsame Repräsentationen vornimmt, sich nicht bewusst ist, in wie man das darstellt, welche Gefühle man damit verletzen kann. Ich fand das einen sehr interessanten Beitrag von einer Kommentatorin zu Cultural Appropriation, die dazu gesagt hat, dass es schön wäre, also weil auch sehr viel Aneignung ist von schwarzer Kultur in den USA im Sinne von Rap, Hip-Hop-Kultur, natürlich also ganz generell Musikkultur, aber auch Kleidungskultur und dass oft Dinge, die in Subkulturen entwickelt werden, dann auf einmal in den Mainstream kommen und hip sind. Da gab es eine große Diskussion um die Hairstyles, Haarfrisuren und diese Kommentatorin hat dann gesagt, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, aber sie hatte damals gesagt, dass es schön wäre, wenn die USA die schwarzen Menschen auch so sehr lieben würde wie ihre Kultur. das ganz kritisch eben gesagt hat vor der Polizeigewalt gegen schwarze Menschen und Maß in, also die, die vielen, also überproportional schwarzen Menschen in den Gefängnissen in den USA und Latinx und so weiter. Genau, also das ist jetzt also der Hintergrund von dieser Diskussion von Cultural Appropriation. Und bei einem Disney-Film heißt es natürlich auch, dass nicht die PolynesierInnen jetzt einen wirtschaftlichen Vorteil haben, dass ihre Kultur präsentiert wird, sondern vor allem eben der Disney-Konzern und die Menschen, die da ihr Geld verdienen.
Genau, also ich denke auch, also kulturelle Aneignung ist dann eben auch, hat auch mit Kommerzialisierung auch noch zu tun, wie du gesagt hattest, Disney verdient durch diesen Film und nicht PolynesierInnen. Und in diesem Zusammenhang, wenn du hast auch von Kostümen geredet, gab es eben auch, hatte Disney ein Kostüm rausgebracht, also passend zum Film, ein Kostüm des Halbgottes Maui, und das ist wirklich auf großen Protest gestoßen. Also das war so ein Ganzkörperkostüm von Maui mit dunkler Hautfarbe und den Tätowierungen, und das Kostüm war eben ohne, also ohne Hände und Füße und Kopf, also man konnte da so reinschlupfen wie so in einen Taucheranzug, und das hat bei sehr vielen die Assoziation von Blackfacing hervorgerufen, also eine rassistische Praktik aus den USA aus dem 19. Jahrhundert, wo sich eben weiße SchauspielerInnen als Schwarze verkleidet haben und die dann ja sehr stereotyp rassistisch dargestellt haben. Genau.
So, dann daran anschließend passt ganz gut der Aspekt, du hattest eben schon gesagt, das soll vor ungefähr 2000 Jahren spielen. Da spielt es auch wieder eine Rolle für die Identifikation von jungen Menschen, die das gucken. Die Stichwörter Zeitlosigkeit und Paradies. Möchtest du dazu noch mal was sagen?
Genau, also ich muss sagen, dass ich erst, nachdem ich den Film gesehen habe und noch mal ein bisschen was darüber gelesen habe, darauf gestoßen bin, dass der Film tatsächlich vor 2000 Jahren spielt. Also nachdem ich ihn gesehen habe, hatte ich schon diese Assoziation mit der Zeitlosigkeit. Also es war mir nicht klar, wann spielt dieser Film denn? Also spielt er vielleicht heutzutage oder wann? Also, und das ist eben genau dieses diese koloniale Stereotyp auch. Also außereuropäische Kulturen wurden und werden leider auch manchmal immer noch oft als zeitlos dargestellt, also als in der eurozentristischen Sichtweise werden eben europäische Kulturen als fortschrittlich dargestellt, die sich immer weiterentwickeln, und die außereuropäischen Kulturen werden als rückschrittlich dargestellt, die immer in, ja, eigentlich im selben Entwicklungsstadium verfestigt sind. Und also das hat bei mir irgendwie diese Assoziation geweckt. Und also ich denke eben auch, dass Kinder das nicht verstehen, dass diese Geschichte wirklich vor langer Zeit spielt. Und sie eben dadurch auch dieses Bild geprägt wird bei den Kindern, dass Menschen aus dieser Region Polynesien vielleicht auch heute noch so leben, wie man das im Film sieht. Barfuß, in Hütten, ganz im Einklang mit der Natur. Genau, und es sind ja auch diese kolonialen Bilder, die man oft noch sieht von der Region Polynesien, und auch zum Teil in den Reiseprospekten hat man ja auch solche Bilder von paradiesischen Stränden und Inseln. Auch da wird so eine Zeitlosigkeit vermittelt.
Also vor allem das Paradies ist ja zeitlos, weil das Paradies ist eigentlich der Idealzustand der Menschheit vor dem Fall aus dem Paradies eben. Also das ist sehr ahistorisch.
Ja. Mhm. Und so wird es auch im Spiel, also in dem Film kommt es so rüber. Also es, im Deutschen hat der Film ja auch den Untertitel Vajana, das Paradies hat einen Haken. Also da kommt auch Paradies vor und so wirkt es auch. Also das sind ja wirklich wunderschöne Bilder in diesem Film von diesen Insellandschaften, von dem Wasser, das wirklich in allen Nuancen, in allen Farben dargestellt ist. Das ist wirklich technisch, zeichnerisch schon sehr schön gemacht. Aber genau, also das vermittelt diesen paradiesischen Charakter, ja, die InselbewohnerInnen, die im Einklang mit der Natur leben. Also so dieses Bild der edlen Wilden.
Ich habe gerade, also wir haben jetzt ja auch ziemlich viel Negatives, Kritisches an dem Film angesprochen. Ich überlege mir gerade, während wir darüber reden, dass es eine Möglichkeit wäre, vielleicht seine Kinder, wenn man den Film mit den Kindern angesehen hat, noch über vielleicht Aspekte zu reden. Also weil es gibt ja viele Disney-Filme, die trotzdem schön sind, wie der auch. Und vielleicht wäre die Zeitlosigkeit eine Möglichkeit, dass man mit den Kindern darüber spricht, wann hat denn der Film stattgefunden? Könntest du dir dazu was vorstellen?
Ich glaube schon. Also ich fand auch den Film schön. Also wie in vielen Disney-Filmen geht es ja um sehr allgemeine Werte. Man kann es auch lesen als so eine Geschichte eines Mädchens auf der Reise zu sich selbst. Also sie reist ja auch mit diesem Abenteuer. Genau. Also es ist wirklich eine schöne Geschichte und also ich habe es auch versucht, jetzt gerade mit meiner Tochter so ein bisschen zu besprechen, die ist ja auch noch relativ klein, genau, aber ja einfach auch zu sagen, dass die Leute heute nicht mehr so leben. Ich habe ihr auch schon Bilder gezeigt von polynesischen Inseln, Menschen aus dieser Region und gesagt, dass sie heute eben so leben. Also ich denke schon, dass man darüber auch reden kann. Und das würde sich eventuell auch ja, als Unterrichtsstoff eignen, denke ich. Ich glaube, ich habe auch bei meiner Recherche sogar so ein Paket für den Unterricht gefunden. Also man könnte das schon kritisch durchaus reflektieren. Von daher, ich würde den Film jetzt nicht ich würde nicht abraten, den Film zu sehen, aber ihn kritisch doch auch zu reflektieren. Auch mit Kindern ist es möglich.
Ich habe mir den Film ja auch angesehen und ich war auch, also ich mag ja diese Filme sehr, deswegen ja auch dieser Podcast, wenn ich mich über das Interesse freue. Ich fand es sehr schön, das Ende. Ich muss jetzt mal zwei Filme, die vielleicht, also zwei Genres zusammenwerfen, die vielleicht nicht jeden so begeistern. Aber einer meiner Lieblingsheldinnen oder eine meiner Lieblingsheldinnen war Sailor Moon als Kind, dass die eine japanische Anime-Heldin ist. Und das hat mich Vajana sehr dran erinnert, dass nämlich der Kampf am Ende nicht durch Gewalt gelöst wird. Und das hat nämlich nicht funktioniert. Ich hatte wirklich kurz vor dem Ende das Gefühl, als dieses Lava-Monster da dauernd attackiert wurde, wo ich dachte so, interessiert mich eigentlich jemand für das Lava-Monster? Wieso hat es die Probleme? Also wir kriegen so viel Charakter dargestellt. Und dann war ich so erleichtert zu sehen, dass dieses Lava-Monster auch seine eigene Geschichte hatte. Okay, ich höre jetzt hier auf, ich will nicht spoilern. Aber dass eben der Konflikt am Ende durch Frieden gelöst wird. Und das fand ich eine sehr schöne Wendung. Und auch eine gute Botschaft. Und das hat mich an Sailor Moon erinnert, genau. ja, gut. Ich finde, also vielen lieben Dank für die Mühe, für die du dir gegeben hast bei der Recherche und die unseren Zuhörerinnen mitzuteilen. Willst du noch was Abschließendes sagen?
Ja, ich danke dir auch für das Gespräch. Es hat mich gefreut, diesen Podcast zu machen. Und ja, ich würde trotzdem allen HörerInnen empfehlen, gerade auch mit Kindern, diesen Film sich mal anzuschauen und ja, sich ein bisschen trotzdem drüber Gedanken zu machen, gerade auch dadurch, was wir jetzt im Podcast gehört haben.
Okay, vielen Dank.
Das war er, unser Podcast zu Vajana. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke, dass ihr bis zum Schluss dabei geblieben seid. Wir freuen uns weiterhin über Filmvorschläge, die ihr gerne selbst in den Podcast einbringen könnt. Ihr findet meine Kontaktdaten in der Beschreibung und auf der Webseite. Und ich freue mich, wenn ihr euch beim nächsten Mal auch wieder dazuschaltet. Tschüss.